ist in der Tat so, dass viele Reiche in einer Parallelgesellschaft leben und deshalb Schwierigkeiten haben, sich in das Leben von Nichtreichen hineinzudenken. Ich würde sagen, das ist oftmals gar nicht deren Versäumnis, sondern das ist leider eine Folge von Reichtum und heute mehr als früher, dass man sich abschottet, dass man die Kinder auf exklusive Schulen schickt. Und ich denke dann, okay, die Kinder, die dieses Leben durchlaufen haben, wie sollen sie denn wissen, dass es nicht normal ist, dass man jemanden anrufen kann, wenn das Bier alle ist oder wenn man ein Problem hat. Das ist halt ihr Leben.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Herzlich willkommen. Heute ist der 26. Oktober. Hier ist Ihr akustisches Wochenende. Sie wissen, liebe Podcast-Freunde, samstags gibt's bei uns eine eher wilde Themenmischung. Nicht nur Hamburg, sondern einfach etwas mehr. Vom Ukraine-Krieg über die neuesten Streitigkeiten in der Ampel bis hin zur Frage, greift China Taiwan an? Heute führen wir so eine Art Gerechtigkeitsdebatte. Da könnten sich die Gemüter relativ schnell erhitzen. Ich formuliere es mal provokativ. Sind Superreiche eine Gefahr für die Gesellschaft? Oder müssen wir Extremreiche höher oder in einigen Fällen überhaupt erstmal besteuern, um die Ungleichheit zu reduzieren? Die oberen 10.000, die besser verdienen oder die Superreichen, das sind so die bekannten Schlagworte. Mir ist vor kurzem genau zu diesem Thema ein Buch in die Hände gefallen. Es kommt von der Filmemacherin, Journalistin und eben auch Autorin Julia Friedrichs und es heißt Crazy Rich, die geheime Welt der Superreichen. Julia Friedrichs ist heute bei uns zu Gast. Guten Morgen nach Berlin, Frau Friedrichs. Und als erste Frage, seitdem ich Ihr Buch sehr aufmerksam studiert habe, habe ich eine ganz spezielle Zeitschrift entdeckt. Sie ahnen wahrscheinlich welche.
Ich denke, da geht es um große Boote.
Richtig, Boote Exclusive. Die Welt der Superjachten. Das ist ja jetzt so ein bisschen der Aufhänger für unser Gespräch, weil das natürlich auch stellvertretend für diese Welt steht. Aber diese Zeitschrift, wer sie noch nicht in der Hand hatte, man fällt vom Glauben ab.
Ja, es lohnt sich total. Vor allem gibt es immer eine Sonderausgabe mit den 200 größten Motorjachten der Welt. Da kann man richtig schwelgen.
Ja, über dieses Schwelgen, darüber sprechen wir natürlich gleich nochmal. Ich wollte das so ein bisschen als Aufhänger nehmen, damit man gleich mal so ein Gefühl hat, über welche Welt reden wir hier eigentlich. Ich stelle eine Aussage vorab mal in den Raum und ich bitte Sie, Frau Friedrichs, nur anhören, Ihre Antwort bzw. Ihre Meinung heben wir uns für das Ende dieser Episode auf. Sind Sie damit einverstanden? Sie werden gleich merken, warum.
Sehr gern.
Die Linken. Ich möchte Ihnen ein Zitat präsentieren. Die Linken haben ja seit dem letzten Wochenende zwei neue Parteivorsitzende, einen Mann und eine Frau. Und der Mann heißt Jan van Acken und seine Vorstellungsrede begann er wie folgt. Mein Name ist Jan van Acken und ich finde, es sollte keine Milliardäre geben. Bitte, Frau Friedrichs, Ihre Antwort erst am Ende dieser Episode, okay?
Sehr gern.
Am Anfang Ihres Buches sprechen Sie über eine Sache, über die wir uns, glaube ich, alle noch nie so richtig gemacht haben, nämlich über die, ich nenne das mal Nullmessung. Was bedeutet eigentlich reich? Ab wann ist man reich? Wie definiert man das?
Ja, das Wort reich ist so ein bisschen ein Problemkind in der deutschen Sprache, weil es so wahnsinnig schwammig benutzt wird. Wir sagen reich, wenn jemand zu den Einkommensreichen gehört. Das ist dann bizarrerweise schon ab 3.700 Euro netto für einen Single. Und wir sagen eben reich zu den Menschen, die ich für mein Buch getroffen habe. Menschen, die Tausende, Millionen haben, also Milliarden. Ich würde sagen, man sollte mit dem Wort mal ein bisschen aufräumen. Reich ist man meines Erachtens, wenn man so 3, 4, 5 Millionen Euro Vermögen hat, weil dann kann man sich aussuchen, ob man arbeitet oder nicht. Dann kann man morgens überlegen, lebe ich von meinem Kapital oder gehe ich arbeiten. Superreich ist man da noch nicht. Viele setzen die Grenze bei 30, 40 Millionen. Ich habe sie jetzt ein bisschen höher gesetzt, um auf der sicheren Seite zu sein. Und viele sagen, 100 Millionen Euro braucht man schon, um dazu zu gehören.
Ja, das sind natürlich extreme Summen. Aber nur damit ich das richtig verstehe, Sie sagen, naja, also wenn ich von meinem Geld leben kann und zwar in einem bestimmten Rahmen, der mir schöne Sachen ermöglicht, dann bin ich reich.
Genau. Ich würde sagen, darunter ist man wohlhabend und ich würde vor allem trennen zwischen Einkommen und Vermögen, weil Einkommen, das weiß jeder, das kann mal höher sein und kann mal niedriger sein. Vermögen aber ist quasi gehortetes Einkommen und das macht den wahren Reichtum aus.
Warum ist denn das eigentlich so wichtig, dass wir eine Definition für Reichtum haben? Ist das für die Gesellschaft wichtig, damit wir alle wissen, worüber wir reden? Oder sagen Sie, naja, man muss das auch mal in der Perspektive sehen, um überhaupt einen Überblick zu haben, wo das ganze Geld gesammelt wird?
Na, beides. Ich finde, dass die Diskussionen, die Gespräche über Reichtum oft völlig verquer sind, weil alle von anderen Dingen reden. Also wenn jetzt zum Beispiel die SPD ein Programm für Steuergerechtigkeit macht, wie sie es gerade vorgestellt haben, und da geht es dann darum, um eine Reichensteuer, und dann meint sie damit aber die Gutverdienenden. Das heißt, das sind Menschen, die dann vielleicht 12.000, 13.000 Euro im Monat verdienen. Die sind kilometerweit entfernt von den Menschen, die ich getroffen habe, von Milliardären. Und wenn wir alles in einer Debatte in einen Topf werfen, dann führen wir halt kein vernünftiges Gespräch. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass es mich wirklich wurmt, dass wir über echten Reichtum in Deutschland so wenig wissen, dass uns die Daten fehlen, dass uns die Studien fehlen, weil ich glaube, dieser Reichtum ist letzten Endes einer, der für die Gesellschaft schon sehr, sehr wichtig ist, weil das Leute sind, deren Entscheidungen so wahnsinnig viel bewirken können.
Ja, aber angenommen, ich wäre reich, und zwar in den Dimensionen, die Sie eben geschildert haben, also als Milliardär, das ist ja ein Reichtum, der mein Vorstellungsvermögen natürlich komplett übersteigt, dann wundere ich mich, warum diese Menschen mit Ihnen überhaupt gesprochen haben. Also was haben die für ein Interesse? Weil ich würde immer sagen, soll möglichst keiner wissen, also ich verhalte mich möglichst unterm Radar. Warum haben diese Menschen, die mit Ihnen für Ihr Buch gesprochen haben, so ein Mitteilungsbedürfnis?
Ja, die allermeisten verhalten sich ja genauso, wie Sie gerade gesagt haben, und reden gar nicht. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem, dass die deutschen Extremvermögenden sehr abgeschottet sind. Die sind nicht so zeigefreudig wie die zum Beispiel in den USA, die sich ja auch in die Debatten werfen und in Debatten stellen. Die mit mir geredet haben, die hatten sicherlich die unterschiedlichsten Motive. Manche wollten Dinge richtigstellen, fühlten sich ungerecht behandelt von der Öffentlichkeit. Mir haben viele Vermögende erzählt, sie fühlen sich in eine Ecke gestellt als Steuerhinterzieher, als gierig, als Leute, die dem Land nichts Gutes tun. Das wollten sie richtigstellen. Sie wollten sich streiten. Das finde ich immer das beste Motiv, dass zum Beispiel Thomas Strüngmann, der Investor hinter BioNTech, der hatte ein Interview mit mir gehört und hatte gesagt, Mensch, der will ich auch mal widersprechen. Das finde ich super.
Das ist ja gut.
Dann gab es auch Leute, die mit ihrem Reichtum nicht ganz im Reinen waren. Das waren vor allem Erben, die da reingeboren wurden in Milliardenvermögen und die gesagt haben, wir finden eigentlich nicht so richtig eine Haltung zu dem Geld. Wir finden es irgendwie ungerecht, dass wir das haben, aber wir haben es halt auch. Und da hatten die Gespräche fast so ein bisschen therapeutischen Charakter hier und da.
Ja, aber wenn Sie das so schildern, dass einige auch gesagt haben, ich möchte was richtigstellen, bedeutet das auf der anderen Seite, und das ist jetzt durchaus als Kompliment zu verstehen, Frau Friedrichs, die Menschen mussten ja trotzdem erstmal Vertrauen zu Ihnen fassen. Also sie mussten ja erstmal so eine Basis aufbauen, dass die sich Ihnen gegenüber öffnen. Wie haben Sie denn das hinbekommen? Oder sind Sie so ein Mensch, dem man einfach vertraut?
Ich bin halt Reporterin und mag Menschen wahnsinnig gerne. Und ich beschäftige mich, wenn ich mit jemandem ein Interview führen will, sehr, sehr gründlich mit dem und seiner Biografie. Ich lese alles, was es zu den Menschen zu erfahren gibt. Ich setze mich damit gründlich auseinander. Und das schätzen Gesprächspartner natürlich wert. Also jeder weiß das ja, dass man lieber mit jemandem redet, wo man denkt, ah, der weiß schon einiges, als dass man irgendwie so einen lahmen Smalltalk führt, wo man merkt, der andere hat überhaupt keine Ahnung von den Dingen, die mir wichtig sind, mit denen ich mich beschäftige und so. Und deshalb glaube ich, als Reporterin hat man erstmal die Pflicht, den anderen ein guter Gesprächspartner zu sein und zu zeigen, dass man sich mit den Dingen auskennt, über die man redet. Das ist letzten Endes alles, was ich tun kann. Ich kann höflich fragen und zeigen, ich kenne mich aus. Und manchmal reicht das und manchmal dann eben nicht.
Ja, und an wem haben Sie sich die Zähne ausgebissen? Gibt es da jemand?
Ja, da waren viele. Also die witzigste Geschichte war eigentlich die mit Theo Müller, dem Molkereibesitzer. Auf dem hatte ich einen freundlichen Brief geschrieben und auch der hatte offensichtlich schon Interviews von mir gesehen und ließ mir dann ein Päckchen schicken, in dem ein Buch lag und ein Brief. Und in dem Brief stand, wenn ich dieses Buch gelesen und verinnerlicht hätte, dann würde er mir ein Interview geben. Das Buch war 100 Jahre alt, war eine sehr zähe Schrift von Ludwig von Mises. Das ist ein extrem liberaler Ökonom, der sich am Sozialismus abarbeitet. Ich habe es gelesen, es war wirklich kein Vergnügen und danach habe ich mich gemeldet und habe gesagt, so, ich bin durch, wir können reden. Und dann habe ich nie wieder was von Theo Müller in Sachen Interview gehört, sondern irgendwann nur von seinem Assistenten gehört, ich soll jetzt mal bitte aufhören nachzufragen. Das sind natürlich Dinge, die man schräg findet. Also ich fand es schräg und habe gedacht, warum hat jetzt dieser Milliardär so Bock auf so Machtspielchen? Warum sagt er nicht einfach nein oder gar nichts, wie die allermeisten?
Ja, und ich würde mal tippen, er hat nicht damit gerechnet, dass Sie das Buch lesen.
Vermutlich, keine Ahnung, aber dafür hat er es mir ja geschickt. Ne? Ich lese halt, was mir geschickt wird. Hätte er sich das Porto sparen können.
Sonst. Er wird es verkraftet haben. Für alle, die Ihr Buch noch nicht kennen, ich nenne mal ein paar Kapitel bzw. die Überschriften, damit wir so ein bisschen da reinkommen. Das eine Kapitel ist überschrieben mit Wir Neider. Und darüber müssen wir natürlich, wir beide sprechen, weil es ist die berühmte Neiddebatte. Ein anderes Kapitel heißt Gut reden über sehr viel Geld und, ist auch bei mir hängen geblieben, Nestbeschmutzer, eine Millionärin will ihr Vermögen loswerden. Was sind denn klassische Anzeichen für Reichtum? Also mir fallen natürlich als Normalo zwei Dinge ein. Über eins haben wir schon gesprochen, die Yacht, und dann zum anderen natürlich der Privatjet.
Ja, der gehört auch oft dazu, aber das sind halt die Symboliken, woran man sicher sehr reiche Menschen erkennt, ist die Existenz von Personen, die im Leben von allen anderen keine Rolle spielen. Zum Beispiel von sogenannten Family Offices. Das sind Unternehmen, Firmen, die sich allein um die Betreuung von Geld und von reichen Familien kümmern. Die legen das Geld an, die pflegen das Geld, die sagen aber auch, so können sie vertraglich das Geld ihrem Lieblingskind zuschanzen. Also die machen so einen Komplettservice und das ist natürlich was jetzt auch Wohlhabende nicht haben, sondern dafür muss man wirklich sehr, sehr reich sein, weil diese Büros kosten natürlich auch. Und ich fand es total witzig, dass mir eine Vermögende erzählt hat, sie dachte immer, der Family Officer, das sei ihr Onkel, weil der so nah an der Familie dran ist, bei allen Festivitäten dabei. Also wenn man Reiche erkennen will, sicher, dann erkennt man sie daran, weil ein Privatjet und eine Luxusjacht haben natürlich längst nicht alle, aber so ein Family Office gehört schon dazu.
Also das ist im Grunde der Finanzberater für die Familie, also das, was theoretisch vielleicht mein Bankberater macht, aber exklusiv für diese Familie, natürlich auf einem ganz anderen Niveau und mit ganz anderen Summen.
Ja, und nicht nur einer. Also es gibt Family Offices, die ich kennengelernt habe, da arbeiten 40 Leute. Und es gibt halt die Leute, die das Vermögen anlegen und betreuen. Und dann gibt es aber auch sowas, das heißt dann Convenience Service, also zum so Alltagsdinge, wenn die Familie das mochte. Und da war eigentlich die witzigste Anekdote, von der ich gehört habe, von einer Party auf Sylt, die ein Junior gefeiert hat. Dann ging das Bier alle und die Kippen auch. Und dann hat er wohl bei der 24-Hours-Hotline des Family Offices angerufen, die eigentlich für Entführungen oder Notfälle gedacht war und hat gesagt, Leute, bringt mir noch mal was zu saufen. Das heißt, das ist im Extremfall eine Rundumbetreuung, wenn man möchte. Man kann halt dann einfach bestellen, was man mag. Eine Vermögensverwaltung haben eigentlich alle. Eine steuerliche Beratung, eine sehr umfangreiche, gehört auch dazu. Und dann kann man zukaufen, was einen noch interessiert.
Ja, diese Geschichte mit den Family Office schildern Sie ja sehr ausführlich. Ich würde gerne auch nochmal so eine andere Geschichte ansprechen. Ich würde auf Umwegen nochmal zum Privatjet zurückkommen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das versteht man natürlich erstmal, dass man im Privatjet reist. Also wer weiß, wie die Zustände auf dem Flughafen manchmal sind, sagt, ach, das ist ja schön, wie das mit dem Privatjet ist. Man kommt schnell irgendwo hin, die Kontrollen sind auf einen zugeschnitten etc. Da fällt in Ihrem Buch der Begriff das Zickzackwerk. Ich hoffe, den Namen habe ich jetzt richtig in Erinnerung. Den Namen hatte ich nämlich noch nie gehört. Aber das Produkt, welches mit diesem Namen in Verbindung steht, das kennt ja jeder. Ich hatte nämlich immer Probleme damit, den Strohhalm in die Packung zu bekommen. Das geht um die Capri-Sonne.
Aber es knallt so schön, wenn man drauf tritt.
Genau, das schildern Sie auch sehr schön in Ihrem Buch. Und es geht um den Milliardär Hans-Peter Wild. Also der besitzt die Firma. Der ist der Mann hinter der Capri-Sonne. Der hat natürlich auch einen Privatjet und er hat eine Stewardess. Die heißt Monique, habe ich hier im Buch entnommen. Und ursprünglich sollten sie in seinem Privatjet mal mitfliegen, aber so ist es ja dann nicht gekommen. Was war los?
Wir waren verabredet für unsere ZDF-Dokumentation, die ich mit meinem Kollegen Jochen Breyer gemacht habe und alles war geklärt. Und dann kurz vor Abflug sollte mit dem Privatjet zu Hans-Peter Wills Rugbyverein in Paris gehen, den er sich gekauft hat. Da wurde ich quasi wieder aus dem Privatjet ausgeladen, weil Hans-Peter Wild Sorge hatte, ich könne zu neidisch sein, weil ihm ein Bekannter geschrieben hatte, die ist doch, hast du nicht gelesen, was die schon mal über Erben geschrieben hat? Das ist doch reiner Neid. Und dann wurde ich ausgeladen. Und das ist natürlich was einem immer wieder begegnet, dass dieser Vorwurf des Neides permanent und allgegenwärtig im Raume steht, wenn man nach Vermögen fragt, wenn man zu Vermögen recherchiert.
Würden Sie sagen, da ist was dran? Also Sie haben Ihr Kapitel ja auch überschrieben mit Wir Neider. Diese Neiddebatte, die ist ja in unserem Land, die wird ja ganz anders geführt, die Debatte über Reichtum, als in den USA, hatten Sie ja vorhin auch schon angesprochen. Warum, also ist da was dran einfach? Könnten die Milliardäre, die reichen Menschen in diesem Land auch sagen, naja, da ist auch viel Neid dabei, also ab und zu bin ich auch mal neidisch?
Also ich glaube, das mit dem Neid ist ein ganz schwieriges Feld. Natürlich ist Neid dabei, wenn man Dinge sieht, die extrem schön sind. Also Sie haben gerade angesprochen, wie bequem es ist, mit einem Privatjet zu fliegen. Lassen wir mal das Klima außen vor.
Ja, allerdings.
Finde ich das auch eine tolle Sache. Niemand steht gerne in diesen demütigen Schlangen am Flughafen. Natürlich, wenn man da einsteigt und dann kriegt man seine Häppchen serviert und so weiter. Ich bin netterweise schon mit anderen Privatjet geflogen, obwohl ich ja da nicht mit durfte. Man findet das extrem angenehm und dann ist die Frage, ist das Neid, in dem Moment zu denken, ach, das wäre ja toll, wenn man auch Privatjet fliegen könnte. Ich glaube, dass diese Neiddebatte eine Art Totschlagargument ist, weil wir wissen aus der Forschung, ja, wir Deutschen haben ein Problem mit Neid, aber wir haben das oft, was unseren Nachbarn angeht. Also dann hat jemand ein dickeres Auto und dann denkt man, ach Gott, oder ein Haus. Also eher mit den Menschen, die mit uns auf einer Ebene stehen. Ich finde das einen extrem unangenehmen Zug, aber Neid ist nicht der Kern der Debatte, wenn man fragt, ist es in Ordnung, dass das deutsche Vermögen bei ganz, ganz wenigen geballt ist und welche Macht hängt da dran, welche ökonomische und welche wirtschaftliche Macht, weil dieses Leben der Milliardäre ist so weit von unserem weg, wir beneiden das, glaube ich, nicht, sondern wir beneiden eher Menschen leider und das finde ich auch, dass wir da in Deutschland ein Problem haben, die sehr nah an uns dran sind. Sprich, ich würde mir einen entspannteren Umgang mit Geld wünschen, einen eher gratulierenden, wie er in den USA ist. Das heißt, dass man zum Nachbarn sagt, ach geil, was du wieder geschafft hast. Und glaube aber, dass man gleichzeitig fragen kann, ist es denn in Ordnung, dass das Vermögen, die ganz großen Vermögen bei ganz wenigen Menschen liegen und welche Probleme hängen da eventuell dran? Ich glaube, beides wäre gut und es wäre so wichtig, dass wir lernen, entspannter über Geld zu reden, gerade mit den Menschen, die mit uns quasi auf einem Level sind, mit den Kollegen, mit den Freunden, dass man fragt, ach, wie läuft's denn bei euch? Was verdient ihr denn? Ach, toll, dass ihr eine Gehaltserhöhung bekommen habt. Das freut mich ja. Ich glaube, da haben wir echt Nachholbedarf. Und das andere kann man aber nicht mit dem Neidargument zum Schweigen bringen, die andere Debatte.
Ja, da sprechen Sie natürlich einen spannenden Punkt an, weil das ist ja in unserem Land, also mal abgesehen davon, dass es in fast jedem Arbeitsvertrag drin steht, dass man nicht über sein Gehalt sprechen darf, aber auch unter Freunden, es ist ja unüblich, sein Gehalt zu nennen. Ich kenne das nicht, ich mache es auch nicht, um ehrlich zu sein.
Ja, dann fangen Sie doch mal damit an. jeder kann üben, gut über Geld sprechen. Also mich hat wirklich auch überrascht, wie wenig in extrem reichen Familien über das Geld geredet wird. Und gerade die Kinder hatten damit oft ein Problem, weil sie unvorbereitet in eine Situation reinschlitterten, wo dann plötzlich 100 Millionen da sind. Und man wusste nicht, dass das kommen würde. Man wusste auch nicht, was erwarten denn die Eltern. Man wusste nicht, wie gehe ich eigentlich gut mit dem Geld um. Das wird dann an die Profis übergeben, an die Finanzverwalter, die damit dann oft Dinge tun, haben mir junge Erben erzählt, die die Leute selber vielleicht gar nicht gut finden. Investitionen, wo sie sagen, oh Gott, das widerspricht ja allem, wofür ich in meinem Leben stehe. Das heißt, diese Ausbildung, diese Werteausbildung über Geld zu reden, könnte, glaube ich, in Familien aller Gehaltsstufen sehr, sehr viel besser sein. Und vielleicht, jetzt naht ja schon bald die Vorweihnachtszeit, vielleicht setzt man sich einfach mal beim Lebkuchen hin und versucht zumindest mal mit seinen Eltern über Geld zu reden.
Ja, oder aber, wenn ich nochmal auf diese Geschichte, ich glaube, es war Sylt, nicht zu sprechen komme und dem Family Office, wo man 24 Stunden rund um die Uhr anrufen konnte, dass man möglicherweise nicht genügend, ich nenne das mal Demut davor hat oder sich bewusst ist, wie privilegiert man ist, dass man da anruft und sagt, bring mir mal einen Kasten Bier.
Ja, das gibt's natürlich, aber mich nervt total diese moralisierende Debatte von Reichtum, dieses Suchen danach, ob Reiche eventuell schlechtere Menschen sind als alle anderen. Ich habe auch sehr demütigende Reiche kennengelernt. Es ist in der Tat so, dass viele Reiche in einer Parallelgesellschaft leben und deshalb Schwierigkeiten haben, sich in das Leben von Nichtreichen hineinzudenken. Ich würde sagen, das ist oftmals gar nicht deren Versäumnis, sondern das ist leider eine Folge von Reichtum und heute mehr als früher, dass man sich abschottet, dass man die Kinder auf exklusive Schulen schickt. Und ich denke dann, okay, die Kinder, die dieses Leben durchlaufen haben, wie sollen sie denn wissen, dass es nicht normal ist, dass man jemanden anruft, kann, wenn das Bier alle ist oder wenn man ein Problem hat. Das ist halt ihr Leben. Und ich finde, das ist jetzt nichts, wo man jemandem charakterliche Vorwürfe machen sollte, sondern wo wir uns überlegen sollten, ist diese Art des Aufwachsens vielleicht eine, wo das dann fast zwangsläufig rauskommt.
Spannend. Vor allem auch im Hinblick nochmal darauf, dass Sie sagen, die Summen, die mittlerweile auch über diese Family Offices reinkommen, sind so groß. Läuft hier was aus dem Ruder möglicherweise oder sagen Sie, man muss das einfach nur beobachten und sich dessen bewusst sein?
Ich glaube, es läuft eine grundsätzliche Gerechtigkeitssache aus dem Ruder, und zwar das Auseinanderbewegen von Vermögen und Arbeit. Ich halte es für ein großes Problem, dass wir in Deutschland Steuern und Abgaben vor allem auf Arbeit erheben und vor allem die okay oder gut verdienende Mitte im Prinzip dieses Land finanziert und bezahlt. Ich glaube, das kommt auch an Punkte, wo es dann irgendwann schwierig wird. Ich finde es schwierig, dass wir gleichzeitig die großen Vermögen in Deutschland sehr, sehr wenig belasten, im Zweifel sogar gar nicht. Und das ist eine Gerechtigkeitsfrage, über die ich mir eine regere Diskussion wünschen würde.
Ja, aber lassen Sie uns die doch durchaus mal führen, weil ganz oft kriegt man ja so um die Ohren gehauen, wenn man sagt, ja, aber die Reichen müssten eigentlich mehr Steuern zahlen. Sag mal, bist du Sozialist so ungefähr? Das ist ja auch so ein Totschlagargument dann. Was hat sich möglicherweise, ich weiß es nicht, aber vielleicht wissen Sie eine Antwort, was hat sich denn der Gesetzgeber dabei gedacht, dass er das ganze Finanzsystem in Deutschland und das Steuersystem so aufgebaut hat, dass die Superreichen teilweise sogar gar keine Steuern zahlen? Was ist der Hintergrund gewesen?
Ich glaube, in Teilen ist man da so reingeschlittert, weil in den Nachkriegsjahren war Deutschland noch sehr viel gleicher, als es jetzt ist. Und Vermögen spielte eine sehr viel geringere Rolle. Die großen Vermögen am oberen Ende explodieren so seit den 90er Jahren. Und in einer sehr viel gleicheren Gesellschaft macht es natürlich Sinn zu sagen, alle zahlen gemäß ihres Einkommens. Und da ist Deutschland ja auch ein total umverteilendes System. Also wer viel verdient, gibt mehr ab. Und wer nichts hat, der kriegt sogar noch was über so Systeme wie Bürgergeld und so weiter. Das ist ja vom Grundgedanken, glaube ich, eine sehr schlüssige Idee gewesen. Wenn Sie dann aber ein System haben, wo sich die Vermögen quasi nach oben verabschieden, wäre irgendwann der Punkt da gewesen zu sagen, wir müssen da umsteuern. Wir müssen vielleicht gucken, dass wir nicht alles allein aus Arbeit heraus finanzieren, sondern eben auch aus Vermögen. Den Punkt hat man verpasst. Mehr noch, man hat die Steuern, die es auf Vermögen ja gab in Deutschland, wie eine Vermögenssteuer, hat man sogar ausgesetzt und man hat extrem großzügige Verschonungen bietet man sehr reichen Menschen an. Warum man das macht, ist tatsächlich eine riesen Kardinalfrage. Wenn man Politiker fragt, dann heißt es, oh, der Druck der Lobby der Reichen ist so groß. Da ist die Sorge, dass Reiche das Land verlassen könnten, in Deutschland nicht mehr investieren. Da ist vielleicht auch so ein bisschen Unkenntnis, wie man das machen könnte. Und ich glaube, der Weg, sich alles bei der Mitte zu holen, ist immer der einfachere für Politiker, weil das System ist eingeführt, das läuft. Und dann sagt man eben, ah, dann erhöhen wir jetzt den Krankenkassenbeitrag um 0,8%. Da haben wir ja schon ein laufendes System und wenn wir Bedarf haben, dann holen wir es halt da. Und ich glaube, das kommt halt irgendwann an einen Knackpunkt, wo die, die arbeiten, die viel arbeiten, sich fragen, ist es eigentlich so richtig? Sollte ich überhaupt mehr arbeiten, wenn die Abgaben dann immer höher werden? Und deshalb, glaube ich, müssen wir ganz, ganz dringend darüber nachdenken. Und hinzu kommt halt auch noch, dass sich der deutsche Reichtum verändert hat. Der war ja in den Nachkriegsjahren auch oft selbst erarbeitet. Inzwischen ist er in weiten Teilen ererbt. Und auch das ist ja ein Problem in einem Land, was jetzt kein feudalistisches System ist, sondern eins, wo man sagt, ach, eigentlich müsste ja die eigene Anstrengung entscheidend sein und nicht das, was deine Eltern gemacht haben.
Aber Frau Friedrichs, wie reagieren denn die Superreichen, mit denen Sie gesprochen haben, genau auf diesen Punkt, dass man sagt, ihr müsstet eigentlich mehr Steuern zahlen?
Viele, die mit mir geredet haben, sagen, sie zahlen Steuern, sie machen diese Steueroptimierung, die es für Reiche gibt und die ihnen sehr gut ermöglicht, das runterzudrücken, nicht oder kaum. Wobei mir auch manche erzählt haben, wie sie es machen und dass sie es machen. Aber erstmal ist so der erste Reflex, ich zahle ja schon was und seid doch dafür mal dankbar. Und ich finde auch, das ist auch ein Punkt, mit dem ich mein Buch beende, das sollte man anerkennen. Also ich würde mir wünschen, dass wir zum Beispiel überlegen, sollten wir nicht die größten Steuerzahler in der Stadt, können wir die nicht mal auf einen Sekt irgendwie einladen oder so. Aber das ist noch eine andere Frage. Und der zweite Reflex ist dann immer, wenn jetzt eine Vermögenssteuer kommt, dann erzählen meine Freunde, sagen die reichen Menschen, dann sie würden Deutschland verlassen. Dann wäre das Fass, wäre das Maß voll. Wenn man dann fragt, würden sie selbst denn auch gehen, haben mir alle durch die Bank gesagt, nein, ich nicht. Ich lebe gerne hier, ich habe hier meine Freunde und deshalb bin ich fest davon überzeugt, wenn die Politik mit einem schlauen, mit einem einfachen Konzept, weil auch viele Vermögende hassen unser extrem komplexes Steuerrecht, wenn man sagen würde, wir machen es einfach, wir machen es klar, wir machen es transparent, aber Leute, ihr müsst auch mehr beitragen, dass man da echt welche mit ins Boot holen könnte. Und deshalb wäre es, glaube ich, so lohnend, wenn sich die Politik an kluge Konzepte ranmachen würde.
Ja, Frau Friedrichs, ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, wir steuern so ein bisschen auf das Ende unseres Gesprächs zu, wo Sie tatsächlich jetzt mal was zu dieser Aussage, wo Sie sich dazu äußern sollten, was Jan van Acken gesagt hat. Ich finde, es sollte keine Milliardäre geben. Ist das bei Ihnen die Obergrenze? Würden Sie da kappen bei einer Milliarde?
Ich würde nicht Obergrenzen festlegen wollen und ich finde die Aussage, es sollte keine Milliardäre geben, problematisch, weil ich finde, sie geht so ein bisschen in Richtung einer Entmenschlichung von Reichen. Man sagt ja dann im Subtext, es sollte diese Menschen nicht geben. Ich habe auch im Gespräch mit einem Milliardärserben, der große Gerechtigkeitsprobleme hat, der hat am Ende eben auch gesagt, eigentlich dürfte es Menschen wie mich nicht geben, aber gleichzeitig ist natürlich ein großes Glück, dass es ihn gibt, weil er ist ein hervorragender Mensch und ich finde, bei solchen Aussagen sollte man immer darauf achten, dass man auch Reiche nicht entmenschlicht, dass man nicht in eine Richtung geht, dass man sagt, oh, wir sollen die Personen irgendwie abschaffen. Ich finde gleichzeitig, dass wir eine Diskussion über eine Reichtumsobergrenze führen sollten und dass wir uns fragen sollten, gibt es einen Punkt, ab dem jemand zu reich ist, weil eine zu große Macht in den Händen von einigen wenigen eine Gefahr darstellen könnte. Was ist, wenn die auf komische politische Ideen kommen? Was ist, wenn die wirtschaftlich richtig miese Entscheidungen treffen, die schlecht für alle anderen sind? Was ist mit der Demokratie, in der eigentlich ja jede Stimme gleich viel wert sein sollte? Und ich finde aber diese Diskussion zu kompliziert und zu schwierig, als dass man sie mit so einfachen Parolen führen könnte. Sie steht in den absoluten Babyschuhen oder noch davor. Und ich würde mir wünschen, dass wir sie anders führen als mit simplen Slogans, weil das wird dem nicht gerecht.
Wer Ihr Buch nicht gelesen hat, was ich wirklich Also ich höre es jetzt natürlich bei Ihnen auch raus, weil ich das Buch auch gelesen habe, aber wer möglicherweise so ein bisschen, ich sage mal, leicht verkantet in der Diskussion manchmal unterwegs ist, Sie wollen weder die DDR zurück, Sie wollen auch nicht den Kapitalismus abschaffen. Nein, ich will es nur einmal aussprechen, weil...
den Kapitalismus.
Ja, Sie wissen ja, wie manche Leute in so eine Diskussion dann auch reingehen. Ich finde es, es kommen sehr oft Totschlagargumente und ich muss eine Sache Ihnen auf jeden Fall zugestehen, nicht nur ungewöhnliche Ansätze in Ihrem Buch, ganz klar, sondern aber auch, es sind natürlich auch diese Geschichten, das ist so ein bisschen Gossip, man will es doch auch hören, wie es bei den Superreichen zugeht. Deswegen hatte ich auch nach den Yachten und dem Privatjet gefragt. Aber was mir nicht so bewusst war, und das ist möglicherweise auch der Punkt, den Sie eben, weil Sie gesagt haben, das Vermögen hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg verändert, wie sehr sich das Vermögen bei einigen Menschen ballt und wie viel mittlerweile auch tatsächlich nicht erarbeitet im klassischen Sinne wird, sondern eher vererbt und dass dort diese Schere immer weiter auseinandergeht. Also ich finde, das ist eine der wichtigsten Lehren, die ich zumindest aus dem Buch gezogen habe. Ist das korrekt?
Ja, und es ist wichtig zu wissen, dass wenn man nicht gegensteuert, würde sich das Vermögen immer weiter ballen, weil große Vermögen die Eigenschaft haben, sehr schnell zu wachsen. Und Ökonomen haben gesagt, im Moment haben die oberen 10% 60% des Vermögens in Deutschland. In wenigen Jahren, wenn wir nichts tun, wären es dann schon 70%. Das heißt, es ist wie der große Schneeball unten beim Schneemann. Es wächst einfach schneller als die kleine Kugel da oben, weil schon so viel da ist. Und deshalb wäre es einfach wichtig, diese Debatte zu führen. Wollen wir das so als Gesellschaft? Wollen wir in so einem System enden, wo dann es am Ende in Händen von immer weniger Menschen ist? Oder haben wir kluge Ideen, wie wir das Vermögen breiter streuen und dann vielleicht mehr Unternehmer haben, mehr Gründer, mehr Leute, die auch Kapital haben, um Dinge zu bewegen? Weil daran krankt es ja auch ein bisschen in Deutschland, dass wir so eine verkrustete, ein bisschen betonierte Gesellschaft sind.
Julia Friedrichs. Das Buch heißt Crazy Rich, die geheime Welt der Superreichen. Ich fand's mega. Das ist auch der Grund gewesen, warum ich Sie gefragt habe, ob Sie bei uns bei Hamburg am Morgen im Podcast als Gast auftauchen möchten. Ich fand's sehr, sehr spannend. Ich kann das Buch wirklich nur allen empfehlen. Frau Friedrichs, Sie sind extrem unter Zeitdruck, weil Sie schon wieder an den nächsten Projekten recherchieren. Deswegen doppelt Dankeschön für Ihre Zeit. Ihnen ein schönes Wochenende. Viele Grüße nach Berlin und allen Hörern von Hamburg am Morgen natürlich auch ein schönes Wochenende. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.